50 Shades of Rain.
Der Whisky-Podcast von Genießern für Begießer. Servus miteinander.
Ihr sagt's mal.
Was sind wir heute?
Hallo. Im Esszimmer bei mir.
Im Esszimmer?
Ja.
Warum spreche ich bayerisch in deinem Esszimmer?
Weiß ich nicht, vielleicht bist du dumm geworden.
Ja, oder so unverschämte kulturelle Aneignung oder so.
Ja, ich tue mich auch immer ganz schwer damit, wenn ich die Akzente nicht so gut beherrsche wie meinen heimischen sächsischen Akzent. Den kann ich ganz gut, den darf ich, glaube ich, benutzen als Wurzelsachse. Aber mit dem Bayerischen bin ich sehr vorsichtig, weil ich damit eigentlich nicht viel zu schaffen habe. Ja. Außer, dass der Hauptsitz der Firma, für die ich arbeite, da unten ist und ich manchmal da zugegen bin. Sonst habe ich sehr viel Respekt davor, weil ich es nicht gut kann. Aber unschwer ist zu erkennen, dass wir wahrscheinlich heute was machen, was in den heimischen Gefilden stattfindet und eventuell in Bayern beheimatet ist.
Das ist korrekt. Wir befinden uns nämlich lokal gesehen genau in Nordostbayern. Ich sag mal so, die größeren Städte in der Nähe sind so Bayreuth oder Weiden in der Pfalz. Das sind so die nächstgrößeren Städte. Wir befinden uns nämlich im schönen Steinwald. Genauer gesagt im kleinen Dörfchen Erbendorf.
Erbendorf, ja genau. Ich hatte auch gesehen, so die bekannten Städte wie Nürnberg, die sind schon ein ganzes Stück weit weg. Das ist wirklich sehr, sehr weit im Norden Bayerns, nahe der tschechischen Grenze. Naturpark, schön gelegen, da eine Distillerie, das hat schon mal Potenzial, das ist sicherlich nicht schlecht. Der Name ist dafür sehr, sehr angelsächsisch angehaucht, aber wenn es im Naturpark Steinwald liegt, weiß man direkt, wo er herkommt. Es handelt sich nämlich um die Brennerei, um den Stonewood Whisky aus der Schrammelbrennerei. Und
ja.
Deswegen, wir haben es so schon hergeleitet, heißt der Whisky der Schrammelbrennerei Stonewood.
Yes. Somit ist quasi mein Hobby der Namensfindung, heute mal nicht gälisch, sondern wie du schon sagst, angelsächsisch, schon erledigt. Steinwald gleich Stonewood und Schrammel gleich Name vom Gründer. Fertig, aus ist die Maus.
Genau. Schrammel, der Name vom Gründer, auch das ist diesmal, wenn ich über die Eigentumsverhältnisse so gern spreche, relativ schnell abgehandelt. 6 Generationen Familiengeschichte. Es ist noch heute in Familienhand bei der Familie Schrammel. Die Familie Schrammel hat vor über 200 Jahren angefangen zu destillieren. Nicht direkt Whisky, aber zu destillieren. Mhm. Und noch heute ist die Brennerei in Familienbesitz in der 6. Generation. Das ist schon sehr, sehr coole Familientradition, finde ich. Es gibt noch einige wenige, auch schottische Destillerien. Haben wir schon gehört, die sowas haben, die sowas machen in mehreren Traditionen, Familienhistorie. Mhm. Aber es ist nicht mehr so oft und gerade über 200 Jahre ist das schon eine Leistung. Finde ich sehr, sehr schön, wenn da immer eine Generation den Staffelstab an die nächste weitergibt und diese den auch annimmt.
Ja, das finde ich auch. War es nicht tatsächlich auch genau bei Glenfarclas, dass es auch derzeit in genau der 6. Ja. Generation in Familienhand ist?
Genau die hatte ich auch im Kopf, ne? Deswegen auch die Familienfässer und, dass das bei Glenfarclas auch noch in die Richtung geht.
Richtig cool.
Das heißt natürlich viel Familientradition, viel Erfahrung, die in der Familie weitergegeben wurde. Und ob man diese und wie gut man diese Erfahrung rausschmeckt in der Qualität der Whiskys, das wollen wir doch mal rausfinden.
Das wollen wir. Und ich würde einfach mal den dreisten Vorschlag machen, dass wir unserem Durst frönen und jetzt einfach mal den ersten unserer heutigen 3 Destillate aufmachen. Was haben wir uns vorgenommen? Was steht bei uns vor der Brust?
Wir haben erstmal, was ich sehr cool finde bei der Stonewood, eine relativ klare Core-Range, bei der es eigentlich nicht viel Schlabberei gibt. Es gibt 4 Grundwhiskys, die nennen sich, werden wir später noch mehr zu hören, 1818. Das ist ein Grain-Whisky, es gibt einen Weizen-Whisky, es gibt einen normalen Single Malt, in Anführungszeichen normalen Single Malt, und es gibt einen Smoky, einen rauchigen Whisky. Das sind die 4 Grunddestillate. Und dann gibt es eben von den Grunddestillaten, vor allen Dingen vom Single Malt und vom Weizen Whisky, da gibt es auch noch ein paar raffinierte Finishes. Und ein Mischmasch daraus haben wir heute hier stehen, nämlich 2 der Grund-Grund-Whiskys,
ja.
Den Watts, den Weizen-Whisky, den Smoky Monk, das ist der rauchige Whisky. Mhm. Und wir haben heute eine besondere Abwandlung des Single Malt Whiskys, nämlich nicht den normalen Single Malt, sondern den im Ruby Port Fass gefinischten Single Malt.
Ganz genau. Wir haben uns überlegt, wie wir die Reihenfolge gestalten. Und wir haben uns in die Augen geschaut und haben beide beschlossen, wir starten heute mit unserem Weizen-Whisky. Es ist für mich erst der 2. Weizen-Whisky überhaupt in meinem Leben, den ich koste. Ich bin sehr gespannt, was der kann und ob der geil ist.
Was war denn der erste?
Der erste war der Whisky von der Brennerei Höfler aus Limburg, von unserem guten Kollegen Holger.
Ah, ja. Okay, alles klar.
Ja, das war der erste Weizenwhisky, den ich getrunken habe.
Sehr schön.
Und der hat schon spektakulär geschmeckt. Der hat schon gut geschmeckt. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Destillat daran kommt. Ich würde ihn einfach mal öffnen, oder?
Bitte. Ja, man hört das Sample-Flaschen knacken.
Richtig.
Denn damit befassen wir uns heute.
Falls ihr etwas anderes im Hintergrund hört, was nicht nur Knacken von Sample-Flaschen ist, bei uns im Dorf ist heute Schützenfest. Also wenn es mal einen lauten Kanonenknall gibt, dann sind wir nicht irgendwie jetzt in einem Viertel, wo es Straßenkämpfe gibt, sondern es ist Schützenfest.
Jetzt sind wir wieder im Smalltalk gelandet. Es ist schon eine dumme Idee, eine Folge während dem Schützenfest aufzunehmen, ne?
Ja.
Und wir müssen dazu sagen, unsere Häuser sind ja sehr nah an der Bahnlinie.
Mhm.
Und vom Bauträger, wir haben das ja gebaut, gab es, oder für den Bauträger gab es die Auflage, dass natürlich höhere Schallschutzvorgaben einzuhalten sind. Das heißt, wir haben hier unter anderem auch Fenster drin, die noch deutlich schallabsorbierender sind als normale, handelsübliche Fenster. Das heißt, es fährt die Bahn nicht weit von unserem Fenster vorbei und man hört die einfach nicht.
Ja, das stimmt.
Ist so isoliert, man hört diese Bahn überhaupt nicht. Egal, ob das eine Elektro- oder eine Diesellok ist, hörst du nicht. Aber das, was die da machen, hörst du sehr, sehr deutlich.
Ja.
Hört ihr vielleicht auch sehr, sehr deutlich. Ich dachte immer, die schießen mit Gewehren und nicht mit Kanonen. Das ist ja, das hört sich ja an wie 15. Jahrhundert, die Spanier erobern Südamerika.
Ja, mit Kanonen auf Spatzen.
Ja.
Herrlich. So, wir haben eine relativ geringe Trinkstärke mit 43%. Trotzdem haben wir hier keine Färbung des Destillats. Das heißt, es lohnt sich, über die Farbe zu sprechen.
Ja, er ist sehr, sehr hell. Das ist jetzt kein Chardonnay-Weißwein-hell, aber schon fast. Das ist für mich schon kein Gold.
Mhm.
Das ist ein sehr, sehr helles, ganz, ganz helles Gold bis ja cremig, gelblich, aber es ist sehr hell.
Ja, es ist wirklich wie ein ganz satt dunkler Weißwein, vielleicht so ein Grauburgunder oder ähnliches. Ist eine sehr helle Farbe, aber auch wirklich nett anzusehen im Glas.
Ja, vielleicht liegt es dran, es sind Weißeiche-Fässer, dass sie nicht allzu viel rausgezogen haben. Es sind keine allzu großen, also 300 Liter Fässer sind das gewesen. 300 Liter Weißeiche-Fässer. Es handelt sich um Missouri-Weißeiche, wissen wir sogar. Sieben Jahre lang hat er gelegen, also er hat doch eigentlich eine ganz gute Reifezeit, wo man einiges an Aromen mitnehmen kann. In der Farbe hat es sich jetzt nicht so wieder gespiegelt, da ist er relativ hell geblieben. Das Besondere hier ist ja, und ich bin gespannt, ob man davon was riecht, dass er halt nicht wie ein Single Malt aus gemälzter Gerste allein besteht, sondern aus Gerstenmalz und aus
Weizenmalz.
Ja. Und zudem ist zur Gärung eine spezielle Weißbierhefe, es passt natürlich zu den Bayern, ne? Eine spezielle Weißbierhefe beigesetzt worden. Ne? Wir haben ja schon, glaube ich, mehrfach erwähnt in unserem Podcast, dass erstmal ein Bier hergestellt wird als Rohprodukt, als Grundprodukt zum Destillieren, dass ein Grunddestillat entsteht. Es kommt natürlich kein Hopfen rein, das ist also kein waschechtes Bier nach dem Reinheitsgebot, aber es kommt sehr wohl Hefe rein und hier handelt es sich eben um eine spezielle Weißbierhefe.
Finde ich wirklich interessant. Ist auch wirklich wieder dann cool, die Story zu Ende erzählt, dass dann hier Weißbierhefe verwendet wurde.
So, im Geruch merkt man auch direkt, da ist was anders.
Ja, das ist wirklich anders und besonders. Also das ist nicht der klassische Whisky, den du sofort in der Nase hast wie sonst, sondern das ist anders.
Ja, es ist direkt wieder ein bisschen, ich finde es etwas schärfer und kräutriger als der normale schottische Single Malt.
Mhm.
Das erinnert mich halt auch wirklich wieder an sehr, sehr viele deutsche Vertreter. Wir hatten das bei einigen schon gesagt, dem Hinrichsen Whisky, dem Farm Whisky von Föhr. Da ist das ganz ähnlich. Da ist für mich immer so eine Referenz dann da. Ist halt so ein deutsches Naturprodukt irgendwie. Die haben das alle so ein bisschen an sich, finde ich. Und so in die Richtung geht der auch. Kräutrig, grasig, frisch, etwas scharf riecht er auch.
Mhm. Ich hätte mir jetzt tatsächlich, so wie du ganz krass den Unterschied zwischen Gerste und Roggen schmeckst, hätte ich mir jetzt auch gedacht, dass man ganz krass einen Unterschied zwischen Gerste und Weizen riecht. Aber so groß ist der Unterschied jetzt nicht, wie ich in meinem Hirn das vermutet hatte.
Nee, völlig richtig, gehe ich auch mit, weil über diesen Farmwhisky, über den wir als Vergleich gesprochen haben, das ist ja ein Single Malt Whisky. Das heißt, da ist wirklich nur Gerstenmalz drin. Und hier ist es jetzt anders.
Ja.
Hier ist es nicht nur Gerstenmalz und riecht dafür aber doch sehr ähnlich.
Na klar, jetzt haben wir ausführlich über die Weizenhefe gesprochen, aber ich habe eine ganz abstruse Geruchsnote, nämlich Bananenweizen.
Und es ist gar nicht so abstrus, wie du das jetzt darstellst, weil ja, es ist gar nicht so weit weg. Ja, Banane. Barnarne.
Ja.
Banane gepaart mit ein bisschen Weizen, mit ein bisschen Gerste, das ist vollkommen richtig.
Ja, Richtig, eine schöne Getreidenote, schöne malzig-getreidige Note.
Ja, so eine dunkle Schokolade habe ich da noch hinten, die sich, ich will jetzt nicht sagen Schokobanane, ich finde die ein bisschen eklig. Aber es geht von einem tatsächlich bananigen Aroma in ein schokoladiges, finde ich schon.
Ja, doch.
Also es ist auf jeden Fall mal was anderes.
Ist es. Wollen wir ihn kosten?
Auf jeden Fall.
Dann Prost.
O zapft is.
O zapft.
Oh, das überrascht mich jetzt aber.
Ja.
Das überrascht mich jetzt sehr. Der ist sehr bekömmlich.
Ja, super solide Produkt.
Ja, der schmeckt extrem lecker. Da brennt nichts, der geht richtig schön runter. Merkst du diese erstaunliche Süße?
Ja.
Ich habe eine Wahnsinnssüße da mitkommen. Das ist echt ein schönes Getreideprodukt. Also der schmeckt wirklich getreidig.
Ja.
Da ist jetzt nicht viel, also tatsächlich im Abgang merke ich immer noch ein bisschen Banane.
Mhm.
Ne? Ist immer noch da, aber der ist sehr getreidig. Der schmeckt sehr lecker. Der schmeckt ganz anders als ein Single Malt, muss man direkt dazu sagen. Ganz anders, aber der kommt sehr lecker.
Kommt der wirklich? Und die Süße, die du ansprichst, zumindest laut Herstellerinformation, soll die eben von dieser speziellen Hefe kommen. Dass da die Hefe im Bereich der Gärung, im Bereich der Fermentation, da diese Süße kreiert, die ja eigentlich, wenn du so willst, nicht aus dem Grunddestillat und aus dem Fass kommen kann, weil wir eben keinen Weinfinish oder Sherryfinish haben, sondern ein ganz glockenklares Weißeichenfass-Finish, beziehungsweise Vollreifung natürlich, 7 Jahre in der amerikanischen Weißeiche. Und irgendwoher muss die Süße ja kommen.
Ja, also es ist verrückt, weil es doch so anders ist. Ich habe eine ganz angenehme Süße, wie gesagt, dabei. Er ist sehr, sehr mild. Keine Ausbrüche, groß nach rechts und links. Geht sehr bekömmlich runter. Frucht ist für mich eher in eine Richtung exotisch, in Richtung Südfrucht, ne? Eben ja. Wie diese Banane. Aber jetzt nicht spritzig nach einer hellen Frucht. Auch nicht diese Fallobstnote, die oft mal bei ehemaligen Obstbrennern so vorherrscht, dass man dann viel Apfel und Birne mit im Destillat schmeckt. Hier gar nicht, eher Südfrucht. Ganz, ganz harmonische, milde Geschichte. Und nochmal, kein Single Malt schmeckt auch nicht wie ein Single Malt.
Mhm. Was ich auch bemerkenswert finde, ist, dass wir eben nicht hier die klassischen Ex-Bourbon-Fässer aus Amerika haben, sondern direkt die neuen Fässer, die in Amerika für den Bourbon benutzt werden.
Mhm.
Also wir haben den Schritt des Bourbons einfach quasi übersprungen. Deswegen hast du auch nicht diese krassen vanilligen Noten, die ich sonst so kenne von den amerikanischen Fässern. Die sind im Hintergrund, die sind da, aber nicht so dominant.
Genau, ich wollte es gerade sagen. So eine leichte Vanillenote merke ich schon, die schwingt schon mit, aber die hält sich sehr, sehr dezent im Hintergrund. Allgemein ist es jetzt nicht übermäßig komplex, sodass du ihn, ich finde, trinkst und dann ist der Geschmack da und er bleibt auch da. Am Ende ändert sich, finde ich, die Fruchtnuance noch ein bisschen. Es wird dann für mich ein bisschen cremiger im Abgang. Der Abgang ist so mittellang, aber der hat nicht viele Schnörkel. Also das heißt, der bleibt, wie er kommt und irgendwann geht er dann wieder.
Ja.
Da ändert sich nicht viel, der macht einfach sein Ding.
Richtig. Ganz hinten am Gaumen habe ich noch eine kleine Röstigkeit. Die Dauben sind ja mittelstark ausgekohlt bei diesen Weißeichenfässern und da schmeckt man eben jetzt nicht diesen Krokodilcharakter. Weißt du noch, was ich meine? Wenn diese Dauben so richtig krass schwarz-kohlig sind, das schmeckst du. Da ist hinten eine dezente Note, aber dass sie schön ins Destillat passt. Wenn du jetzt nicht auf das Fläschchen geschaut hättest, auf wie viel Prozent hättest du den geschätzt?
Ich hätte gesagt 40. Gerade so, dass es ein Whisky sein darf. 40%, aber nicht mehr. Von daher auch diese Milde spiegelt sich auch im Alkoholgehalt wieder. Da hatte ich gerade ein bisschen Bedenken, weil ich meinte schon mit, er riecht scharf. Das ist auch ein bisschen, naja, Potenzial vom Geruch gehabt hätte. Oh, der könnte ein bisschen brennen
am Gaumen.
Ja. Und sehr nach Alkohol schmecken oder sehr scharf auch im Geschmack sein. Aber ist er gar nicht. Da kommt das komplette Gegenteil. Eine Milde, wo du dir sagst, naja, also 40% Maximum, aber nein, er bringt dann doch noch 3% mehr mit. Er steht ihm sehr, sehr gut.
Steht dem auch wirklich gut. Und was dem auch wirklich gut stehen würde, ist auf dieses Grundprodukt noch ein Finish draufsetzen.
Mhm.
Und in meiner Recherche bin ich da auf 2 ganz besondere Finishes gestoßen.
Die auch super geil dazu passen werden.
Ey, wirklich. Moscatel-Finish, aufgebaut auf diesem Worts und ein Amarone-Finish.
Ja.
Und ich glaube, gerade so dieser süße Moscatel, dieser schwere Dessertwein oder auch eben das Amarone, das gibt nochmal eine richtig geile Note. Also wenn ich mal die Gelegenheit habe, die zu kosten, da würde ich mich drum reißen.
Ja, absolut. Ich glaube, dass diese Finishes eben sehr, sehr gut zu dieser Art Whisky, zu diesem Whisky-Stil passen. Ich kann so auch wirklich nachvollziehen, warum eben dieser Watts bei den World Spirit Awards 2013 die Goldmedaille abgeräumt hat. Das hat er sich verdient.
Ja.
Das kommt gut. Dieser Wheat Malt Whisky, International Called, hat das schon verdient. Ein sehr, sehr milder, sehr, sehr straighter Vertreter, ohne große Schnörkel, aber sehr bekömmlich, sehr mild, geht einfach richtig gut runter. Kann ich mir vorstellen, als leckerer Abschluss nach einem guten Essen oder so. Ja. Da kann ich mir das richtig gut vorstellen.
Ja, wirklich. Und du musst den mal reinziehen. Wenn die den 2013 eingereicht haben für die World Whisky Awards, dann ist das ja damals schon das erwachsene Destillat von heute gewesen. Das heißt, nochmal minus 7 Jahre. Das heißt, die haben irgendwie Anfang der 2000er das Ding ins Fass geknallt. Das ist schon krass, weil zu der Zeit haben die meisten deutschen Destillerien noch gar nicht an Single Malt gedacht. Das ist schon verrückt. Und wir sind ja hier auch schönerweise bei der ältesten Destillerie Deutschlands. Es ist die älteste Destillerie für Whisky in Deutschland.
Und da hast du genau den Übergang gerade geschaffen zu unserem nächsten Thema der Historie.
Als wäre es Absicht gewesen.
Ja, es ist tatsächlich die älteste Whisky-Destillerie Deutschlands. An sich ein verdammt alter Laden, nämlich 1818 gegründet, auch von einem Schrammel, aber seinerzeit vom Johann Baptist, glaube ich.
Ja, ganz genau.
Johann Baptist Schrammel hat das 1818 gegründet und es war wie damals eigentlich so üblich eine Kornbrennerei. Mhm. Und da war aber schon relativ verrückt oder neu, damals, ich weiß nicht, ob sie das als so verrückt empfunden haben, er hat halt den Korn schon in Eichenfässern gelagert.
Ja.
Und das war schon was sehr Besonderes, weil das hat man sonst einfach nicht gemacht. Das ist ein klares Destillat, was dann in die Flasche kommt und dann wird das getrunken und man fühlt sich besser. Aber er hat das noch in Eichenfässer gelegt und hat sich schon gedacht, da kommt noch mal was Besonderes mit. Mhm. Auch da ein kleiner Exkurs. Ich trinke sehr gern Orujo, spanischer Trester.
Ja.
Ist ja von Lauras Familie so ein bisschen beeinflusst vielleicht.
So ein bisschen.
Und wir haben eine Folge über die spanische Whiskys und da ist ein Sierra del Oso, spanischer, junger, 3 Jahre Whisky dabei. Und dieses Sierra del Oso macht unter anderem auch Orujo und das ist halt auch ein klares Destillat, was gebrannt wird, eben ein Trester und kommt in die Flasche. Und die lagern ihren Orujo auch 3, 5, 7, gibt verschiedene, Jahre in Eichenfässern. Und das macht nochmal so etwas Besonderes aus diesem Destillat. Ich habe eine Flasche, ich glaube 3 Jahre im Eichenfass gereift, unten macht ein ganz anderes Produkt, viel, viel milder, viel bekömmlicher, viel leckerer daraus, als der einfach rein in die Flasche gefüllte Orujo. So hat der Johann Baptist das auch mit Korn gemacht. Und damals war, er war ja, glaube ich, ehemaliger Kavallerist in der Armee. Und sein Hauptkunde war halt das Militär. Ich kann das aber nachvollziehen. Und in der Familienhistorie der Brennerei wurde so Ende des 19. Jahrhunderts, also kurz vor 1900, 1880, 1890, das erste Mal etwas Whisky-ähnliches erwähnt. Nämlich eine Rezeptur. Man kann gar nicht genau aufs Jahr bestimmen, wann das gebrannt wurde. Und auch nicht, wie es dazu kam, dass man das gemacht hat. Aber das war ein gerstenbasierter Brand, der danach in Eichenfässern gereift ist. Also im Grunde genommen ein Whisky. Und das war vor über 100 Jahren. Und deswegen ist es Deutschlands älteste Whisky-Distillerie, weil doch nachweisbar ist, dass vor über 100 Jahren schon ein Whisky dort destilliert und gelagert wurde.
Ja.
Und da kam es dazu. Allerdings wurde der richtige, handfeste Whisky, den man als Whisky vermarktet hat, wirklich dann auch in Anführungszeichen erst, auch das ist für deutschen Whisky verdammt lang her, in den 50er Jahren hergestellt und auch als Whisky vermarktet und promoted.
Vollkommen richtig. Es ist schon abgefahren, wie alt das Ganze ist. Weil wenn man zurückschaut in die Papiere, was da so 1818 passiert ist, das lag dann an dem Gut, was das Ehepaar Schrammel damals bezogen hat. Und an dem Gut war die quasi die Lizenz des Königreichs Bayern. Achtung, Königreich Bayern, so lange ist das her, geknüpft, dass man überhaupt dann Branntweine mit Obst- und Kornbasis herstellen kann. Also ich liebe ja solche geschichtlichen Faktoren. Und wenn einfach, sag ich mal, der Wohnsitz, wo du hinziehst, erlaubt, dass du brennen darfst. Das heißt ja nicht, wenn es erlaubt ist, dass man das auch erfolgreich machen muss. Aber diese 6 Generationen an Schrammels, die haben es wirklich erfolgreich hingebogen.
Ja, absolut. Nachdem das Ganze in den 50er Jahren dann so gestartet ist und mal mehr, mal weniger erfolgreich so ein bisschen mitlief, neben dem ganzen anderen, wenn man sich mal die Internetpräsenz der Destillerie Schrammel anguckt, dann merkt man auch, es geht ja um gar keinen Fall heute auch nur noch um Whisky. Es gibt Gin, es gibt Wodka, es gibt Obstbrände, es gibt Liköre, auch diverse Whisky-Liköre im Übrigen existieren.
Ja.
Also die machen ja von vorne bis hinten fast alles in ihrer Tradition. Da gibt es noch deutlich mehr. Und seit 2004 wird Wöder wirklich offensiv, so mit eigenem Namen, mit dem Namen Stonewood, wirklich offensiv wieder Whisky-Marketing, verschiedene Whisky-Sorten gebrannt, also das Sortiment auch verbreitert und wirklich gesagt, wir gehen in den Whisky-Markt rein. Und das ist jetzt auch schon 21 Jahre wieder her. Aktuell geführt von Gregor Schrammel, der 6. in der Reihe, wird das, glaube ich, relativ erfolgreich betrieben. Und wie unser erster Whisky, unser Weizenwhisky gerade schon gesagt hat, nicht schlecht, Herr Specht.
Vollkommen richtig. In der Destilleriehistorie der Whiskys ist das Whisky Nummer 2, also der Worts ist quasi der, die zweite Whisky-Auskopplung der Destillerie. Die erste Auskopplung, die hast du gerade schon erwähnt, die heißt nämlich auch bis heute 1818. Das ist bis heute auch ein Grain Whisky und gerade diese Kategorie der Grain Whiskys ist ja eh in Deutschland relativ unterrepräsentiert im Vergleich zum Single Malt. Mhm. Genauso auch in Schottland, weil es viel für Blended benutzt wird, aber selten so solo abgefüllt wird. Und der Grain Whisky wurde auch vielfach ausgezeichnet, weil er eben erstens schon so lange am Markt ist und zweitens auch qualitativ so gut ist. Was macht den 1818er so besonders? Das kleine Dörfchen Erbendorf liegt an einer alten, uralten Handelsroute, an der sogenannten Goldstraße. Und auf dieser Goldstraße, ich sag mal so, Handel zwischen Franken und Böhmen, also städtemäßig zwischen Nürnberg und Prag, da ist natürlich viel passiert. Und da kam dann auch durchaus mal ein Händler irgendwie aus Frankreich oder von woanders vorbei. Ja, und dann ist irgendwie zufällig auch mal ein Cognac-Fass bei denen gelandet. Da haben wir ein Cognac-Fass. Und bevor wir jetzt die Dauben auseinanderkloppen und da einen Nachtschrank draus basteln, haben die sich gedacht, packen wir doch in das alte Cognac-Fass einfach mal unseren Korn. Und so ist dann tatsächlich der erste Grain entstanden, schon in den späten Jahren des 19. Jahrhunderts, wo dann wirklich ein im Cognac-Fass gereifter Korn entstanden ist. Und das wird bis heute beim 1818er Whisky so gemacht. Es ist ein Grain-Whisky, der in einem Cognac-Fass gefinisht wurde. Voll geil.
Und auch der hat bei den World Spirits Awards 2008 die Goldmedaille bereits abgeräumt. Und das krass. Für einen deutschen Whisky 2008 durchaus nicht verkehrt. Wie du gerade schon so richtig sagtest, haben wir den jetzt nicht hier, aber wir haben jetzt noch zwei durchaus nennenswerte Vertreter hier. Ich freue mich gerade wirklich auf Nummer 2, muss ich ehrlicherweise sagen, am meisten.
Ja, definitiv. Das wird, glaube ich, auch das Destillat, was uns beiden die Schuhe ausziehen wird. Wir haben nämlich jetzt eben nicht mehr den Weizen als Vordergrund, sondern wir haben jetzt wirklich einen klassischen Single Malt. Der ist ebenso 7 Jahre gereift, davon 5 Jahre in den normalen, gerade schon benannten Weißeichefässern und dann gibt es ein Finish, Achtung, in Ruby Port Wood. Ich mache ihn auf.
Wie viel Kraft einem doch so eine kleine Flasche abverlangen kann, oder?
Ja, ich mit meinen dicken Bauernpranken habe immer bei kleinen Flaschenköpfen Probleme, überhaupt meinen Daumen darum zu winden.
Mit deinen zarten Elfenhänden. Die Farbe.
Oh, was Die für Farbe. Farbe.
Peter Paul Farbe. Rubens hätte es nicht schöner malen können.
Hatte der Rubens was mit Rubyport zu tun?
Das war ein Contes Wortspiel, oder?
Ja.
Peter Paul Rubens war Siegerländer.
Ach, ernsthaft?
Ich kam aus Siegen, deswegen kennen Peter und ich uns so gut. Peter Paul. Ich war auf seinem Gymnasium, habe da Abitur gemacht.
Ach, verrückt.
Es gibt in Siegen das Peter Paul Rubens Gymnasium, da bin ich gewesen, genau. Deswegen kennen wir den alle. Ein weltberühmter Maler. Hängt sogar in der Dresdner Kunstsammlung im Mega. Zwinger. Und dieser liebe Peter Paul hätte das nicht besser malen können. Es ist eine wunderschöne Farbe im Glas.
Ja, wirklich richtig schön satt Rot-Gold.
Ja.
Ich war auf dem Kölner Weinfest am Wochenende und da hatte ich ein Rosé, der fast an diese Farbe herankam. Das ist wirklich eine richtig tolle Farbe.
Das ist ein schönes Braun eigentlich, so ein Rostrot-Braun, so ein schöner, ganz dunkler Bernstein schon. Geil. Mhm. Genau das soll ein Ruby Port machen, was er hier tut.
Ja.
Genauso soll der aussehen und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass der nicht gefärbt ist.
Auf keinen Fall. So wie ich die Herren Schrammel bisher kennengelernt habe, ist da nichts gefärbt, sondern das ist schön natürlich. Aber ist auch authentisch, das kauft man dem sofort ab.
Ja, limitiert auf 1509 Flaschen. Ein Stück davon haben wir jetzt hier im Glas. 47,1 Volumenprozent, bringt also deutlich mehr mit im Gepäck. Auch 7 Jahre gereift, davon 5 Jahre in amerikanischer Weißeiche und 2 Jahre im Rubyport-Fass verbracht. Kleinere Fässer, 220 Liter, kleiner als gerade.
Mhm.
Und ich weiß nicht, was er kostet, weil er ist, glaube ich, auch ausverkauft aktuell.
Ja, ja.
Was wir gerade verschwiegen haben beim Watts, den gibt es natürlich zu kaufen.
Ja.
68,50 ist der aktuelle Preis.
Mhm.
68,50 für den Watts. Ich nehme an, dieser hier ist ein Ticken teurer gewesen.
Ja. 89 Euro.
89, danke. Das habe ich nämlich nicht gewusst. Aber wie gesagt, gerade ist er ausverkauft. Mist.
Das Schöne ist ja, dass diese Dra-Serie, also der dritte in der bayerischen Schrammel-Destillerie hergestellte Whisky oder die dritte Idee an Whisky-Auskopplungen. Und von dem Dra gibt es immer wieder geile neue Sachen. Achtung, am 12.07. wird vor Ort ein Fest gefeiert und auf diesem wird der neue, nur in der Destillerie erhältliche Whisky released. Ich habe gehört, da geht es um sowas wie ein Dessertwein-Finish.
Jetzt bin ich völlig außer Rand und Band mit dieser Information.
Weißt du was? Wenn du jetzt deinen Zinken in das Glas hältst, dann gehst du noch viel mehr außer Rand und Band.
Das ist wieder anders.
Der riecht so geil.
Also der Dra ist ja der Single Malt Vertreter. Das heißt, wir haben es jetzt hier wirklich mit einem Single Malt auf Basis von Gerstenmalz natürlich zu tun, der eben Ruby-Port Fass gefinisht wurde 2 Jahre. Und dafür riecht er schon auch anders,
ja,
als man das von Schotten kennt. Also auch hier vom Geruch her kein Schotte, ein ganz eigenes Produkt, ein ganz eigener Single Malt.
Ja.
Auch wieder näher an dem, was ich so einem Hinrichsens Farm Whisky zuschreibe.
Mhm.
Sehr nah daran, weil sehr getreidig.
Ja, sehr würzig.
Ja,
bisschen sehr grasig würzig sogar.
Da haben wir all das, was wir da schon so oft erwähnt haben, haben wir hier auch wieder drin. Ganz viel Getreide, ganz viel Gras, Kräuter, geht sehr in so eine Richtung.
Im Vergleich gerade zum wirklich 0,0 rauchigen Worts habe ich hier eine ganz leichte rauchige Note. Das kann aber auch sein, dass das wieder die mittelstark ausgekohlten Fässer sind.
Mhm, gut möglich, ja.
Aber du hast vollkommen recht, ich habe noch keinen schottischen Single Malt mit Port Finish gerochen, der so riecht. Noch keinen.
Ich finde auch, die Portreifung hält sich in der Nase noch sehr zurück. Die kommt in der Optik sehr durch, im Geruch hält sie sich sehr im Hintergrund. Da bin ich gleich auf den Geschmack sehr, sehr gespannt. Was ich gut finde ist, dass man sich bei den Schramels auch auf regionale Produkte beschränkt.
Mhm.
So kommen die ganzen Zutaten, die Getreidesorten, die Gerste etc. ausschließlich aus Nordbayern, also auch wirklich aus der Region, wo sie ansässig sind, und auch nicht aus anderen Regionen Deutschlands, sondern wirklich aus Nordbayern.
Ja.
Und da behalten sie sich eben auch diese regionale Förderung, diese regionale Nutzung, dieses Lokale so ein bisschen bei. Das finde ich immer einen ganz schönen Ansatz, weil es auch einfach ja, die Umgebung fördert und die Region.
Bis auf natürlich die Fässer. Wenn wir von Missouri Weißeiche sprechen, dann wird es ganz schwierig, die regional zu finden.
Ja, das habe ich jetzt nicht mit dem Rohstoff des Destillats gezählt.
Na gut.
Ich weiß auch nicht, ob die Brennblasen jetzt in Nordbayern gebaut wurden, da bin ich überfragt. Aber
ich weiß es auch nicht. Also wir wissen ja, dass es sehr viele, sehr gute deutsche Destilleriebauer gibt und auch viele ausländische Destillerien auf deutsche Brennblasen setzen. Aber ich würde einfach mal sagen, wir besuchen mal den Gregor und den Michael, meine Kontaktperson bei Schrammel, und überzeugen uns dann vor Ort selber, wo deren Brennblasen gebaut werden.
Ja, das machen wir bestimmt.
Hast du Bock?
Na klar.
Gut.
Und weißt du, wo ich jetzt Bock drauf habe?
Auf Trinken.
Prost.
Prost.
Okay. Und da zeigt sich nämlich dann die Portreifung, so wie ich mir das erhofft habe.
Mhm.
Und der Geschmack, der wird viel Single Maltiger. Der ist immer noch getreidig.
Ja.
Sehr getreidig. Aufgrund des Portfinishes ist er für mich nicht mehr so grasig und kräutrig. Das wird ein bisschen verdrängt. Die Getreidenote, die bleibt aber, finde ich, sehr klar da. Und es ist eine trockene Süße, finde ich. Das wird hinten ein bisschen pelzig.
Ja.
Eine trockene Süße und eben ein leichtes Weingefühl, so wie ich das für einen Port haben möchte. Und der ist schon deutlich komplexer. Weil wenn du den trinkst, hat er einen längeren Abgang. Und der kommt nach hinten raus nochmal ein bisschen anders, weil du hast eine leichte Portweinbegleitung. Und hinten raus im Abgang wird er dann wirklich noch portweinlastiger.
Mhm.
Da finde ich, da kommt dieser Portwein nochmal mehr durch nach 6, 7, 8 Sekunden.
Also wenn man wirklich Portwein solo trinkt, schön nach dem Essen. Da kommt richtig, richtig viel mit. Nicht im ersten Antritt, sondern im zweiten. Wirklich, wirklich cool. Es ist also, wie du es richtig beschreibst, eine trockene Süße, weil es ist nicht so eine Quietschsüße, wie zum Beispiel eben mit einem Moscatel verglichen, sondern wirklich, wirklich, wirklich trocken, trocken. Also wie trocken Obst. Also was fällt mir da ein? Gedörrte Rosinen, gedörrte Pflaumen, also irgendwas, was mal viel Flüssigkeit hatte und dann runtergetrocknet wurde auf eine Essenz. Und diese krasse Port-Essenz, die kommt im zweiten Schub richtig geil an den Gaumen.
Ich finde, das ist ein richtig schönes Finish. Also
ja.
Die Harmonie stimmt halt komplett. Der Portwein frisst auf gar keinen Fall das Destillat auf. Es kommt richtig schön durch.
Mhm.
Aber was mich triggert, ist die Kombination zum Ende hin, dass der Portwein richtig schön das Destillat unterstützt. Und am Ende, im Abgang, wenn du in Anführungszeichen fertig bist mit Whisky trinken, dann setzt sich aber der Port durch und kommt richtig schön weich durch, dann hast du noch einen richtig schönen Portabgang.
Ja.
Ich finde das sehr cool, mir gefällt das sehr, sehr gut,
weil
das auch so mild und harmonisch ineinander greift und nicht so aufgezwängt ist, so übermäßig. Ne?
Hast du vollkommen recht. Die ganze Zeit schwingt noch so eine schöne Holznote mit.
Ja, Holz ist da, ganz viel Holz.
Ja, und das finde ich geil, wenn dann wirklich über das ganze Geschmackserlebnis immer so eine subtile Holznote mit dabei ist, weil ich finde, Holz ist sowieso ein sehr, sehr geiles Produkt, ein sehr schöner Stoff, und wenn der wirklich noch mitkommt, finde ich wirklich cool. Ja. Ich hätte jetzt vom Papier her gesagt, dass das nicht 2 Jahre nur in Anführungszeichen Finish ist, sondern dass da viel mehr Port war. Mhm. Weil das ist ja krass, wenn das Urdestillat mit 5 Jahren dann für 2 Jahre ins Portfass kommt, dann muss dieses Destillat unfassbar gut mit den Dauben gearbeitet haben, um da so viel Geschmack, so viel Volumen rauszuziehen.
Ja, absolut. Und das Holz, das hat teilweise schon fast eine Korknote, ne? Mhm. Das schmeckt so ein bisschen dann schon fast nach Kork.
Ja, ja, du hast recht. Mhm. Kork finde ich eine sehr schöne Assoziation. Also nicht negativ, ne? So wie man auch eine Tasting-Note Ledrigkeit nicht negativ sehen sollte, ist die Korknote überhaupt nicht böse gemeint.
Leckeres Destillat. Kein schottischer Portwein, also kein schottisches Portwein-Finish. Schmeckt ganz anders. Schmeckt nicht typisch nach einem Portwein-Single Malt, aber schmeckt sehr, sehr gut. Schmeckt mir sehr lecker.
Ja, wirklich bombastisch. Ich bin schwer begeistert.
Du hast halt hier auch wieder ein eigenständiges Produkt. Ne? Du hast hier ein eigenständiges Produkt. Das sage ich dann auch eben gerne dazu. Es will ja auch gar keine Kopie eines Schotten sein, der in einem Portwein-Finish gefinisht ist, sondern es möchte ja ein eigenständiges Produkt sein. Und das ist es eben auch geworden. Es schmeckt anders, aber es hat halt seine ganz eigene Note. Und das ist ja auch beabsichtigt.
Ja.
Und das Wichtige ist, das, was es jetzt am Ende ist, es schmeckt halt gut. Darauf kommt es ja dann an.
Richtig. Der Dra, der dritte Schrammel-Whisky, hat verschiedene Facetten. Wir haben ihn einmal als Standardprodukt mit einer 5-jährigen Abfüllung ausschließlich in den benannten Weißeichefässern gereift. Dann gibt es den gleichen nochmal in satter Fassstärke. Und dieser Fassstärke-Whisky wurde auch ausgezeichnet dieses Jahr bei den German Whisky Awards. Und dann gibt es noch ein paar abgefahrenere Finishes. Zum Beispiel gibt es die Serie Dra Doublewood. Die Edition One, das war eine ganz klassische Sherry-Reifung, wo wirklich dann große spanische Sherry-Fässer zur Rate gezogen worden sind, um den zu finishen. Und aktuell, und auch der ist schon hochgeratet in verschiedensten Wettbewerben, ist der Doublewood 2. Und da geht es um ein jamaikanisches Rum-Finish. Ja, richtig geil. Jamaikanisch oder Barbados? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall gibt es da einen Rum-Finish.
Cool, hab mich ja letztens schon mit Sebastian von Kammerkirsch,
ja,
der Kyboken so überzeugt, ja, der in einem Rum-Finish geendet ist. Super geil. Super, super cool. Ja,
auch ein immer unterschätzteres Finish, weil alle gehen voll auf Sherry ab und Rum. Es ist auch nicht leicht, das zu finishen, aber Rum ist für mich unterschätzt derzeit.
Eine Strong Edition gibt es noch. Das ist die Fassstärke dann. Da kommt der Single Malt, das uns etwas weniger Prozente hat, eben in Fassstärke daher. Wir haben auch hier mit den 47,1 waren es, 47,1% eine Fassstärke.
Ja.
Ist, finde ich, eine relativ niedrige Fassstärke sogar. Ne? Da ist ganz schön viel verloren gegangen, weil sonst liegen die Fassstärken ja deutlich über 50%.
Ja.
Aber hier sind wir in der Fassstärke in Anführungszeichen nur bei den 47,1%. Also hier die Besonderheit, dass auch bei 47% schon nichts runterverdünnt ist.
Also der holt mich gerade massiv ab. Ja, was bleibt uns heute? Uns bleibt ein dritter und letzter Vertreter, nämlich jetzt die 4. Auskopplung von Familie Schrammel, weil es wurde immer mehr nachgefragt nach rauchigen Whiskys. Du kennst den Trend, jeder, der irgendwie auf sich was hält, der macht dann einen rauchigen Whisky mit seiner Destillerie und die klassischen schottischen Vorbilder, also mit Torfrauch, die gibt es ja auch mittlerweile vielfach in Deutschland. Entweder haben wir schon getorftes Malz, was benutzt wird, um einen deutschen rauchigen Whisky zu machen, oder es gibt die klassische Eiler-Fass-Nachreifung, wo dann ein normales deutsches Destillat ohne getorftes Malz dann in ein rauchiges Fass kommt. Hier haben wir keins von beidem. Wir haben nämlich kein getorftes Malz, sondern wir haben Malz, bayerisches Malz, was über Buchenholz geräuchert, geraucht ist.
Und das macht mich ganz, ganz fickrig jetzt wieder. Ich liebe Buchenrauchreifung. Also ich habe das schon oft erzählt. Früher viel torfig, heute gar nicht mehr so gerne so torfig unterwegs, bin ich selber. Aber was ich fantastisch finde, sind andere Rauch Arten. Also die Jungs und Mädels von Stauning nehmen gerne mal Heidekraut.
Ja.
Finde ich super geil. Ich habe neulich erst wieder bei Thü zugeschlagen.
Ja.
Die machen ganz, ganz viel mit Buchenrauch. Das finde ich ultra geil, weil du hast halt wirklich, also Torfrauch wird immer assoziiert mit Lagerfeuer. Aber wenn du wirklich Lagerfeuer haben willst, so ein Lagerfeuer, das gerade so die letzte Glut ausklimmt und durchraucht, dann ist das eine Buchenräucherung.
Ja.
Dann ist das Buchenrauch.
Ja.
Schmeckt ganz anders. Aber wenn man das mag, und ich mag das super gerne, tierisch geil.
Ist es auch. Es ist wirklich cool. Das erste Mal, dass ich über Buchenholz geräuchertes Getreide in einem Whisky verkostet habe, war bei den Kollegen von Küre. Und die haben ja aufgrund der finnischen Saunatradition das dann eben mit deren Buchenzweigen gemacht, die sie auch in den alten Saunen benutzt haben, um da Aufgüsse zu machen, um da die Temperatur reinzubringen. Und das hat mich damals schon richtig abgeholt. Und ich bin echt gespannt, wie jetzt der Stonewood, nämlich namens Smoky Monk. Achtung, nicht Monkey Smoke, also kein rauchiger Affe, sondern Smoky Monk, also der qualmende Mönch.
Quantenmilch. Na dann, qual mal.
Ich qualme.
Soll ich dir helfen? Ziehst du dich jetzt aus, damit du den Whisky aufmachst? Mhm. Siehst du, ich hab's gewusst, nackt geht das besser. Dankeschön. Das hat sich auf mehreren Ebenen gelohnt jetzt.
Wunderschön.
Yum, yum, yum.
Von der Farbe her sind wir trotz 4 Jahre weniger Reifung eine Nuance dunkler als im allerersten Destillat.
Aber wirklich nur eine Nuance. Ich gebe dir recht. Ja. Es ist etwas, ein ganz, 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 ganz klein wenig mehr Gold. Es kann immer noch ein sehr kräftiger Chardonnay sein.
Ja.
Ist immer noch sehr hell, aber du hast gerade schon gesagt, 4 Jahre weniger gibt 3 Jahre. Der hat halt auch einfach nur 3 Jahre gelegen.
Mhm. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil ohne dran gerochen zu haben, hat sich das Wohnzimmer direkt schon mit diesem Buchenholzrauch gefüllt.
Womit haben wir es zu tun? 07er Flasche kostet 46 Euro, ist also handlicher sich zu bestellen als die anderen. 40% hat er in Anführungszeichen nur, beschränkt sich also hier wirklich aufs Mindestmaß und ist gereift in amerikanischer Weißeiche. Er hätte es gedacht, 3 Jahre lang, wie gerade schon genannt. Und es handelt sich eben um ein buchengeräuchertes Malz.
Riechst du das?
Ja.
Ohne es zu riechen, riechst du es?
Das ich hoffe, du meinst den Whisky jetzt.
Ja.
Aber den rieche ich, ja.
Boah,
ja, super krass. Spannend, super spannend. Das riecht schon wieder für mich richtig gut, weil es ist rauchig, aber es ist eben nicht der Torfrauch. Das ist genau das, was ich gerade beschreiben wollte. Mhm. Es ist halt ein alternatives Produkt. Es ist was anderes. Und ich finde das richtig geil, weil das riecht richtig nach, da kokelt im Holz.
Ja, wirklich, richtig kokelndes Holz. Ich habe warum auch immer direkt eine Assoziation zu ganz dunkler Schokolade, aber auch gleichzeitig zu Bohnen im Speckmantel.
Okay, ich zu Buchenrauch. bisschen ledrig ist es aber auch. Mhm. Es kommt ehrlicherweise, finde ich, gerade relativ wenig Getreide durch, weil natürlich der Buchenrauch etwas dominiert.
Mhm.
Wie gesagt, ledrig ist es für mich.
Ja, wenn du so eine kräftige Geruchsnote hast wie Rauch, dann ist es für so eine feine Nuance wie Getreide oder Holz sehr schwer durchzukommen.
Ja, ein bisschen süßer habe ich im Geruch. Ich bin gespannt, ob die gleich im Geschmack auch noch da bleibt, aber so ein bisschen süßlich riecht der Rauch. Jetzt schießen die wieder.
Wahnsinn. Wir müssen bald zurückschießen.
Nur womit?
Das ist die Frage. Also von Christis Opa habe ich noch den alten Schützenhut im Keller.
Mit dem Hut alleine kannst du aber noch nicht schießen.
Nö, vielleicht kann ich mir so ein bisschen Respekt erarbeiten bei den Schützen.
Kannst Peng Peng rufen. So, hilft nur trinken.
Es hilft nichts, wir müssen trinken.
Prost. Prost.
Das ist krass. Der schmeckt richtig warm. Richtig lecker warm.
Jetzt erzähle ich dir eine warme Geschichte. Also, wir hatten schon warme Geschichten. So warm wird sie nicht, auch wenn wir in Köln sind. Eine andere warme Geschichte. Also, es ist ja nur weithin bekannt und ich bin sehr stolz auf meine ostdeutsche Herkunft. Das hat natürlich zur Folge, meine Mutter wohnt ja wieder in Dresden, dass ich einen Hang zu erzgebirgischer Kunst habe. Das heißt, wenn du im Winter zur Weihnachtszeit irgendwo um Dresden rum durch Orte, Dörfer fährst, siehst du überall Schwibbögen, Herrenhuter Sterne, geschmückte Weihnachtsbäume und überall Krottendorfer Räucherkerzen. Und deswegen, wenn hier halt Weihnachten ist, in Rommerskirchen, dann wird die erzgebirgische Kunst ausgepackt und dann steht hier ein Schwibbogen und der Weihnachtsbaum ist reich geschmückt und es stehen Nussknacker und Räuchermenschen aus dem Erzgebirge hier.
Richtig gut.
Und original, diese Räucherkerzen, ne? Wenn ich eine anmache und du kommst hier in das Haus rein, dann riecht das so, wie das schmeckt.
Krass, das ist mal, ich glaube, die Geschmacks- oder Tasty-Notiz gab es noch nie.
Ist allerdings, weil ich kaufe die ja nach, Fichte. Diese Räucherkerzen, die sollen ja Fichtenduft haben und nicht Buchenduft.
Okay.
Aber ich bin ehrlicherweise da nicht forstbewandert genug, um das auseinanderhalten zu können. Für mich ist das einfach, kommt das dem sehr nahe. Diesem Rauch von der Fichtenräucherkerze, das riecht wirklich sehr nah an dem, was ich hier schmecke. An diesem Holz, ich sage jetzt einfach mal Holzrauch.
Müssen wir mal eine forstbotanische Fortbildung machen, um da tiefer einsteigen zu können.
Hm?
Ja, der schmeckt wirklich gut.
Der ist halt auch durch seine 40%, ne? Also der geht ja fast runter wie Limo.
Mhm.
Also der ist wirklich super, 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 super mild.
Ja, normalerweise kannst du ja gar nicht die Kombination aus Milde und Rauch haben. Also habe ich ganz, ganz, ganz selten. Entweder es ist rauchig oder es ist mild, aber nicht gleichzeitig.
Mhm.
Und das ist so sanft und geht so gut runter. Ich bin richtig gespannt, wie der in Fassstärke schmecken würde.
Ja.
Also der mit 50, knapp über 50%, was da für eine Explosion käme, das würde mich richtig hart interessieren.
Ja, das wäre interessant.
Es ist ja auch auch gar nicht so üblich, dass diese rauchdominierten Whiskys nur in 40% abgefüllt werden. In der Regel haben die alle 46 und mehr. Mhm. Es ist tatsächlich eher selten, aber schmeckt wirklich toll, super sanft und ich kriege meine Schokolade nicht aus Nase und Mund. Die habe ich immer noch.
Okay, ich assoziiere es jetzt weniger mit Schokolade. Das ist für mich wirklich sehr rauchlastig, aber halt dieser Holzrauch, ich finde das ganz angenehm. Es ist halt was ganz anderes und da schmeckst du ehrlicherweise dann auch die Ferne, die wir gerade hatten, zu den schottischen Single Malts nicht mehr so sehr, weil er schon sehr rauchdominiert ist. Aber das finde ich halt ganz cool für das Destillat, weil es eben das eine klare Rauchdestillat ist, das es von der Destillerie gibt. Mhm. Und das bringt dann, transportiert dann auch eben diesen Charakter. Und ich finde es halt persönlich super ansprechend, dass man nicht gesagt hat, wir importieren jetzt irgendwie getorfte Gerste, sondern wir nehmen einfach das, was wir haben und machen Buchenrauchmalz da draus.
Ja.
Und das finde ich ziemlich cool. Also ich finde das, gut. Sehr mild, sehr bekömmlich, rauchdominiert, rauchlastig, aber ganz klarer Holzrauch. Finde ich sehr, im Vergleich zu den anderen beiden, auch wieder ein sehr abwechslungsreiches, sehr abwechslungsreiches Ding im Glas.
Definitiv. Und es ist nicht nur ansprechend, es ist auch anspruchsvoll. Weil das ist gar nicht so lapidar und einfach, so ein Produkt dann hinten raus zu bekommen. Da musst du in der Brennkunst entsprechend darauf achten und weißt, hey, da habe ich jetzt anderes Malz. Du musst in der Fassauswahl auch entsprechend aufpassen und sagen so, welche Fässer sind dafür gut geeignet. Und es ist wirklich nicht lapidar, das ist wirklich hohe Brennkunst, dann so ein cremiges Endprodukt rauszubekommen. Aber für ihre geile Arbeit wurden die Jungs und Mädels ja auch schon häufig ausgezeichnet. Jüngst jetzt dieses Jahr als beste Destillerie Deutschlands von den German Whisky Awards, vom Whisky-Botschafter ins Leben gerufen. Und ohne es jetzt mal direkt zu vergleichen, die Auszeichnung ist dieses Jahr, glaube ich, verdient.
Ja, doch. Auch das, wir hatten jetzt drei Whiskys und die sind alle drei vom Charakter so grundlegend unterschiedlich. Und das finde ich halt sehr cool, weil wenn du dir sonst traditionelle schottische Destillerien anguckst, hast du schon einen Grundcharakter, der sich durch fast alle Destillate durchzieht. Und hier hast du wirklich drei komplett voneinander entfernte Whiskys. Und ich wette, der Grain der 1818 wäre nochmal ganz anders.
Oh ja.
Du hast halt wirklich komplett unterschiedliche Produkte und das finde ich sehr schön und sehr abwechslungsreich. Das finde ich sehr cool. Um das noch zum Abschluss zu bringen, die technischen Daten. Ich würde behaupten, für deutsche Verhältnisse brennen sie relativ groß.
Ja, das ist richtig.
Für das schottische Verhältnis natürlich winzig. sie haben eine Mash-Tun mit 4300 Litern, haben eine Washback mit 1000 Litern Fassungsvolumen, eine Wash-Still und das ist für deutsche Verhältnisse sehr groß, mit 1200 Litern.
Ja.
Die Spirit-Still, die sie nutzen, geht dann aber runter auf 300 Liter. Also auch hier doppelt destilliert, zweifach, eher schottisches Vorbild. Die Spirit-Still mit 300 Litern ist schon eher klein. Aber wie gesagt, für das, was man sonst aus ehemaligen Obstbrennereien oder so raus hat, schon eine relativ große Blase.
Die Location vor Ort ist auch sensationell, sieht toll aus. Schrammel war Host für die German Whisky Awards im letzten Jahr, 2024. Witzigerweise dort gewonnen haben unsere lieben Kollegen von Bregantia, wo wir ja noch diese Woche Dienstag gewesen sind, zumindest Chrissy und ich. Und ich finde es sehr cool, wie die es dort gemacht haben. Also die Atmosphäre, der Ausbau, die Kombination aus moderner Destillerie und uraltem Gemäuer, weil die Brennerei steht in der alten Propstei aus dem 11. Jahrhundert. Das ist also wirklich alt und historisch. Wenn ich die Bilder sehe von dort, dann habe ich wirklich, wirklich Bock, den Weg auf mich zu nehmen und die zu besuchen.
Absolut.
Mein lieber Stief, mit welchem Whisky gehst du heute nach Hause? Na, du bist zu Hause. Mit welchem Whisky gehst du in den weiteren Tagesverlauf?
Mit welchem Whisky verschwinde ich in mein Schlafzimmer? ja, es macht es mir nicht ganz so leicht tatsächlich. Der 7er Dra Rubyport Finish war sehr gut, aber mir gefällt auch dieser Buchenrauch des Smoky Monks. Zwischen den zwei tobt ein heftiger Kampf und es gibt keinen klaren ersten Platz, weil ich finde eben preis-leistungsmäßig ist dieser Smoky Monk wirklich höchst attraktiv.
Ja.
Der Preis ist echt vernünftig, der ist echt gut. Dafür kriege ich ein richtig schönes Produkt, was für seine Eigenschaft als rauchiger Whisky sehr, sehr gut schmeckt und das sehr toll transportiert. Hab aber dann, wenn ich etwas mehr Geld in die Hand nehme, einen 7-jährigen deutschen Single Malt und mit 2 Jahren Rubyport Finish, der fantastisch aufeinander abgestimmt ist. Ich glaube, der Rubyport setzt sich ein bisschen durch.
Ja.
Also das ist nicht leicht für mich zwischen den beiden, aber ich glaube, der Rubyport, der macht das Rennen.
Bei mir ist es ganz ähnlich. Ich schwanke zwischen den beiden 7ern. Ich fand den Weizen-Whisky sehr spannend und vor allen Dingen macht er mich ein bisschen wuschig, wenn ich daran denke, wie schmeckt der mit Amarone, wie schmeckt der mit Moscatel. Und weil ich da so viel Potenzial in diesem Weizen-Whisky sehe, ist der tatsächlich noch bei mir vor dem Buchenrauch. Aber im Endeffekt setzt sich bei mir auch der Rubyport gegen den Worts durch.
Macht mir jetzt der Weizen-Whisky Konkurrenz, ja. Macht dich jetzt noch einer wuschig.
Yep.
Hey, hey, hey. Ich sage ja Sodom und Gomorra heute.
Kommst du damit klar?
Weiß ich noch nicht. Muss ich erstmal noch einen Smoky Monk drauf trinken.
Wunderbar. Also es war das allererste Mal, dass ich Stonewood Whisky getrunken habe.
Ja, geht mir genauso.
Und ich bin sehr froh, dass wir diese Folge gemacht haben, weil das hat sich gelohnt.
Absolut. Ganz, ganz neue Eindrücke. Wieder was Neues. Gutes deutsches, regionales kennengelernt. Hat mich sehr, sehr gefreut. Werde ich in Ehren halten und mal gucken, was der Online-Shop noch hergibt. Und ja, ich glaube, mein Regal an deutschen Whiskys hat noch ein bisschen Platz.
Das ist gut zu wissen.
Guck ich mal rein.
Wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann nehmt die Chance wahr. Besucht Stonewood am 12.07. zu ihrem Fest. Und ich kann euch versprechen, das lohnt sich. Nicht nur für das, was wir bisher getrunken haben, sondern auch für das, was da noch kommt.
Ich würde es mir auch überlegen.
Ja. Ja.
Also dann, legen wir uns mit unseren Lieblingswhiskys ins Bett. Wünschen euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, einen schönen Monat. Bis zum nächsten Mal. Wir werden uns wieder hören.
Jawohl. Tschüss. Gut. Tschüss.